Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und im Studio begrüßt Sie Helene Nikita Schreiner. Einen schönen guten Tag. Heute beginnt in Erfurt die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Ein Thema der Konferenz ist der derzeitige Abschiebestopp nach Syrien. Wir berichten gleich darüber. Und wir schauen nach Bayern, denn die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, knapp 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, könnte dort Auswirkungen auf strukturschwache Regionen haben. Wir erleben es ja außerdem gerade selbst. Die Corona-Pandemie ist geschichtsträchtig. Und in Stuttgart, da kommt sie jetzt sogar schon ins Museum. Mehr dazu gleich bei uns. Heute, 18.30 Uhr, kommen die 15 Innenminister und die eine Innenministerin der Bundesländer sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Innenministerkonferenz zusammen. Schärfere Strafen für die Verbreitung von sogenannter Kinderpornografie, Rassismus in der Polizei, mehr Ehrgeiz im Kampf gegen rechtsextreme Terroristen. Die Agenda dieses Treffens ist gut gefüllt. 3 Tage lang haben die Minister Zeit, sich in Erfurt zu beraten. Und neben diesen Themen wird auch der Abschiebestopp nach Syrien die Minister beschäftigen. Denn schon bei der Innenministerkonferenz im vergangenen Dezember hatten sich einzelne Innenminister der Union dafür stark gemacht, den generellen Abschiebestopp in das von Bürgerkrieg und Diktatur terrorisierte Land aufzuheben. In Mainz hat sich jetzt der Verband syrischer Akademiker gemeinsam mit Flüchtlingsinitiativen zu Mahnwachen verabredet. Anke Petermann war mit dabei.
Kein Soldat gewesen zu sein, ist in den Augen des Assad-Regimes das Vergehen des Juristen Amer Saikali. Der Mitdreißiger ist Sprecher des Verbandes der syrischen Akademiker Rheinland-Pfalz.
Ich habe die Militärdienste in Syrien geflüchtet und ich sollte eigentlich dort Menschen töten und umbringen und kämpfen für das Regime. Das habe ich abgelehnt, deswegen war ich ein paar Mal ins Gefängnis, am Ende bin ich geflüchtet. Jetzt, also die Todesstrafe nach dem syrischen Rechtssystem ist vorgesehen, in meinem Fall ist es Hochverrat. Und die Hochverräter sollen umgebracht werden, und zwar schießen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn ich in syrischer Boden ankomme, dann werde ich natürlich festgenommen und zu diesem unfairen Prozess gebracht werden und dann dort schnellstmöglich umgebracht werden.
Trotz Arbeitsstelle bei einem gewerkschaftlichen Beratungsverein und Aufenthaltserlaubnis fühlt sich Saikali nicht komplett sicher. Dass der generelle Abschiebestopp für alle Syrer immer nur von einem Halbjahr zum nächsten verlängert wird, beunruhigt ihn. Und wenn Unionsinnenminister regelmäßig fordern, zumindest die Intensivstraftäter unter den Flüchtlingen auszuweisen, schürt das einen Verdacht bei ihm und in Initiativen, die seinen Akademikerverband unterstützen. Den Verdacht nämlich, dass Abschiebung in das von Bürgerkrieg und Diktatur geschüttelte Land wieder öffentlich akzeptabel wird, wenn erst das generelle Verbot aufgeweicht ist.
Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man überhaupt darüber diskutiert.
Erregt sich Gerhard Trabert. Das hat der Mainzer Sozialmediziner dem Innenminister von Rheinland-Pfalz bei einem kurzen Gespräch im Kreis der Flüchtlingsgruppen mitgeteilt und Ressortchef Roger Lewenz gebeten, dass er gemeinsam mit seinen sozialdemokratischen Amtskollegen am einjährigen Abschiebestopp festhält. Das erzählt Professor Trabert vor den rund 100 Teilnehmenden der Mainzer Mahnwache. Keine Abschiebung steht auf ihren handgemalten Pappschildern. Von Innenminister Lewenz bekam Gerhard Trabert in dem kurzen Gespräch zu hören, dass sich als Kompromiss 6 weitere Monate mit generellem Abschiebestopp abzeichnen. Trabert schüttelt den Kopf.
Ich war jetzt häufig in Nordsyrien. Wir haben Kontakte nach Idlib. Und die Situation der Menschen dort ist eine Katastrophe. Weiterhin Terror, Assad, Russland, auch der NATO-Partner Türkei unterdrückt die Menschen, zerstört zivile Versorgungsstrukturen. Die Gesundheitsversorgung liegt am Boden. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen, was momentan hier diskutiert wird.
In Mainz ziehen die Demonstranten quer durch die Stadt vom Innen- zum Integrationsministerium, halten dort ihre Plakate schweigend hoch. Ressortchefin Anne Spiegel spricht zu ihnen mit Mikrofon und weißer Gesichtsmaske.
Wenn man sich die Situation in Syrien bewusst macht, dann dürfen dort natürlich keine Abschiebungen hin stattfinden. Das ist ein Kriegsgebiet, in dem die Menschenrechte leider in Teilen wirklich mit Füßen getreten werden. Und vor diesem Hintergrund ist es überhaupt nicht zu verantworten, am Abschiebestopp nach Syrien zu rütteln.
Doch genau das wird weiter geschehen. Das wissen diejenigen, die der grünen Politikerin applaudieren. Wael Alaga trägt als Corona-Gesichtsmaske ein rot-weißes Tuch. Fürs Interview zieht der Medizinstudent es runter. Auch er macht sich Sorgen, denn in seinem Heimatland ist es schon ein Risiko, politisch zu denken, egal in welche Richtung.
Wenn man zum Beispiel zur Regierung steht, dann hat man Angst von den anderen Leuten. Und wenn man gegen Regierung steht, dann hat man Angst von der Regierung. Und das ist auf jeden Fall nicht sicher.
Der 25-Jährige wünscht sich eine verlässliche Perspektive für das, was er nach dem Studium plant.
Auf jeden Fall dann arbeiten als Arzt hier in Deutschland. Aber wenn man keinen Aufenthaltstitel bekommt, dann kann man nicht mehr studieren, nicht mehr arbeiten, gar nichts machen. Dann muss man einfach zu Hause sitzen oder irgendwohin anders gehen. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich.
Selbst wenn der Abschiebestopp für Syrien auf der Erfurter Innenministerkonferenz noch mal ein halbes Jahr verlängert wird, Alaga und seine Mitdemonstrierenden wissen, dass Ressortchefs von der Union danach wieder abschieben wollen. Genau darin sehen die Integrationswilligen ein massives Integrationshindernis.
Die Aufhebung des generellen Abschiebestopps nach Syrien beschäftigt ab heute die Innenministerkonferenz. Anke Petermann hat mit von Abschiebungen betroffenen Menschen gesprochen. Nur noch 25.000. So viele US-Soldatinnen und Soldaten könnten zukünftig in Deutschland stationiert sein. Das sind rund 9.500 weniger als bisher. US-Präsident Donald Trump hat einen Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland angekündigt. Quasi als Retourkutsche für die Zahlungsrückstände, die Deutschland seiner Meinung nach bei der NATO hat. Der Plan von Donald Trump stößt auf Kritik und auch auf Widerstand im eigenen Land. Doch wie würde sich so ein Truppenabzug auf Deutschland auswirken? Unser Korrespondent Michael Watzke hat sich in Bayern umgehört, wo selbst Elvis Presley mal als US-Soldat, Verzeihung, stationiert war.
Private Presley stand auf der US-Militäruniform von Elvis, als der Superstar 1959 in Bayern Mussi denn zum Städtle hinaussang. Elvis war unter anderem auf dem amerikanischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz stationiert. Den gibt es heute noch. Und Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch glaubt nicht, dass die 10.000 GIs in absehbarer Zeit Mussi denn sagen.
Wir sind es gewohnt, dass von Präsident Trump solche Aussagen kommen. Das war ja schon öfter der Fall. Was daraus wird, ich denke, das wird hoffentlich auch jemand anders mitreden und mitentscheiden.
Was Knobloch so zuversichtlich macht, die US-Streitkräfte haben in den letzten Jahrzehnten eine Milliardensumme in das gewaltige Übungsareal investiert.
Es ist ja nicht nur der größte in Europa, es ist auch mittlerweile der modernste weltweit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner das aufgeben.
In anderen bayerischen Gemeinden ist die Zuversicht nicht so groß. Ansbach bei Nürnberg beispielsweise befürchtet den Verlust von 4.000 hier stationierten US-Soldaten. Der Oberbürgermeister will sich derzeit nicht äußern, solange unklar ist, ob US-Präsident Donald Trump seine Drohung tatsächlich umsetzt. Die Menschen in Ansbach sind allerdings betrübt, vor allem Ladenbesitzer und Kleingewerbetreibende.
Wir machen das ganze Geschäft jetzt so und dann stehen wir da. Was wollen wir machen? Wir haben Haufen Schulen jetzt momentan. Ich habe das Geschäft gekauft und ich habe Schulden. Wie soll ich das jetzt zurückzahlen?
Dann wären wir arbeitslos. In die Läden und überall ist halt einfach mehr.
Und dadurch, dass die nächste Stadt ganz einfach 25, 30 Kilometer weg ist.
So, ja, wenn die nicht waren, dann waren wir vielleicht da nicht.
Wenn die nicht wären, wären wir auch nicht. Die sind die amerikanischen Soldaten, die in Bayern deshalb besonders zahlreich vertreten sind, weil die US-Truppen 1945 den deutschen Südosten befreiten. Sie sind Jahrzehnte geblieben und waren, mit kleinen Ausnahmen, gern gesehene Gäste. Für viele strukturschwache Regionen im Nordosten Bayerns waren die Amis die einzige Einnahmequelle und der fast alleinige Arbeitgeber. In Grafenwöhr beispielsweise sind 3000 Einheimische als zivile Mitarbeiter bei den US-Streitkräften beschäftigt. Die zahlen gut und sind zuverlässig, sagt Geschäftsinhaberin Regina Klick. Deshalb ist ihr auch nicht bang.
Nein, eigentlich nicht. Solange noch nichts offiziell ist und das ist wirklich amtliches mit Abzug, sollte man sich auf keinen Fall verrückt machen.
Ganz so zuversichtlich wie Regina Klick ist Thomas Kleine-Brockhoff nicht. Der Außenpolitik-Experte und stellvertretende Vorsitzende der transatlantischen Taskforce des German Marshall Funds macht sich Sorgen um die deutsch-amerikanischen Beziehungen unter US-Präsident Trump.
Also ich beobachte diese Beziehung jetzt seit 35 Jahren. Ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, der so schwierig gewesen wäre wie dieser. Ich glaube allerdings, dass wir hier eine neue Definition des amerikanischen nationalen Interesses erleben, die neo-isolationistisch ist. Die hängt nicht nur mit Personen zusammen, obwohl die Personen daran einen wichtigen Anteil haben.
Für die NATO könnten diese Änderungen fatal sein. Für die örtlichen Gemeinden kann eine Standortschließung allerdings auch ein Segen sein. Nicht nur, dass Lärmprobleme und Umweltverschmutzung ein Ende haben. In den letzten 30 Jahren hat die US-Armee in Bayern bereits viele Standorte aufgegeben. Und oft sind dort neue Stadtviertel und Industriezentren entstanden. Militärkonversion heißt das Stichwort. So ist in Augsburg aus der alten Sheridan-Kaserne der wunderschöne Sheridan Park geworden. In der Rhön bei Bad Kissingen entstand aus einem Militärstandort mit 8000 US-Soldaten, ein Wohngebiet mit günstigen Immobilien, das der örtlichen Gemeinde Wildflecken einen Bevölkerungs- und Wirtschaftsaufschwung brachte. Und in der mittelfränkischen Stadt Schwabach steht auf dem Gelände der alten O'Brien-Kaserne heute ein erfolgreiches Existenzgründerzentrum. Hier hat der Abschied der US-Truppen eine Hightech-Entwicklung ermöglicht, die vorher undenkbar war. Erst als die Amerikaner Mosi Denn sagten, begann in Schwabach die Zukunft.
Wenn US-Präsident Trump seine Drohung wahrmacht und wirklich 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abzieht, dann könnte das Bayern besonders hart treffen. Michael Watzke berichtete. Die Corona-Pandemie wird in die Geschichtsbücher eingehen und auch in die Museen. In Stuttgart tut sie das aktuell sogar schon. Da soll nämlich der Grenzzaun, der bis vor kurzem noch Deutschland und die Schweiz voneinander trennte, nun ausgestellt werden. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Bilder. Ein Bauzaun trennte Liebespaare und Familien und machte Begegnungen und Treffen unmöglich. Natürlich, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Quasi über Nacht wurde Mitte März der Zaun zwischen der deutschen Stadt Konstanz und der Schweizer Stadt Kreuzlingen aufgestellt. Und mit der guten Nachbarschaft war es dann vorbei. Doch jetzt sind die Grenzen wieder offen und der Grenzzaun ist Geschichte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Teile von ihm werden nämlich ins Stuttgarter Haus der Geschichte einziehen. Als ständige Erinnerung daran, wie prägend offene Grenzen für das europäische Miteinander sind. Thomas Wagner berichtet.
Plötzlich Mitte März war er da. Der Zaun, gut 2 Meter hoch, genau auf der deutsch-schweizerischen Grenze in Konstanz.
Tatsächlich war dann dieser erste Grenzzaun, 2 Zöllner standen da, uns ging einfach nichts mehr. Und dann haben wir eigentlich alle paar Tage mal geguckt, wie sich das entwickelt. Und dann wurde eben dieser Grenzzaun immer höher, immer massiver. Und Konstanz und Kreuzlingen waren wie Berlin eine geteilte Stadt. Das war echt erstaunlich und das war auch ein bisschen beängstigend, weil man ja früher zu Fuß darüber laufen konnte.
Der Konstanzer Willi Grossmann wird diesen Tag im Leben nicht mehr vergessen. Die deutsch-schweizerische Grenze seit Jahrzehnten als solche kaum mehr erkennbar. Doch über Nacht stand da dieser Zaun. Unüberwindbar, vom Grenzschutz bewacht, vor allem aber trennend für all diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt gute Nachbarschaft pflegten.
Gleich am nächsten Morgen hatte ich zahlreiche Leute, die bei mir persönlich im Büro standen. Es war sogar die erste Dame, die gesagt hat, ich stehe immer morgens um 5 in Bottikofen, das ist gleich hinter der Grenze, auf, um meine Schwiegermutter in Konstanz zu pflegen. Und komme ich dann jetzt morgen wieder hin und her oder wie soll ich das dann machen? Aber das war am Anfang tatsächlich eine Schwierigkeit, diese Fälle mit Familien, wie kommen die hin und her?
Erinnert sich Zeno Danner, Landrat im Landkreis Konstanz. Liebespaare, die durch den Grenzzaun auseinandergerissen wurden, konnten nur noch durch den weitmaschigen Zaun hindurch Händchen halten. Freunde durften sich nicht mehr treffen, Familien wurden auseinandergerissen.
Also besonders angerührt hat mich die Geschichte meines kleinen Jungen, der nicht zu seinem Vater konnte. Und dann eigentlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch beschlossen, dass wir uns um diesen Zaun und um dieses Stück Grenzgeschichte und Grenzbeziehung in Baden-Württemberg kümmern müssen.
Bei Paula Lutum-Lenger, Direktorin im Stuttgarter Haus der Geschichte, keimte eine Idee. Ein Grenzzaun, der binnen kürzester Zeit Anlass gibt für teils bizarre, teils ergreifende, teils traurige Geschichten, wäre doch ein willkommenes Exponat fürs Haus der Geschichte.
Wir nennen das ja Geschichte, die noch qualmt. Das ist ein bisschen so bei diesem Zaun, kann man sagen, auch die Geschichte qualmt, die Geschichte der Pandemie. Die Pandemie ist noch nicht Geschichte, das ist noch nicht abgeschlossen, dieses Kapitel. Aber dieser Zaun ist hoffentlich schon Geschichte, also dieses Stück der Pandemiebewältigung.
Ein Zaun, der bei der Übergabe vom Landkreis Konstanz an die Museumsvertreter aus Stuttgart auf dem Betriebshof einer Straßenmeisterei eher harmlos ausschaut. Mit gerade mal 300 Metern Länge ist das, was da in die Ausstellung kommt, allerdings nur ein kleiner Abschnitt aus dem großen, mehreren Kilometer langen Original. Das Ding ähnelt beim ersten Hinsehen einem Bauzaun. Gäbe es da nicht diese Aufschrift, die die Museumsleute aus Stuttgart in großen Buchstaben auf den Zaun gepinselt haben?
Kreuzstanz. Was soll das sein? Das sind ja ist die Zusammenführung der beiden Orte, Kreuzlingen und Konstanz. Eine wunderbare kreative Idee, zusammenzufügen, was zusammengehört.
Allerdings, statt etwas zusammenzufügen, hat der deutsch-schweizerische Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz genau das Gegenteil bewirkt. Was längst zusammengefügt war, wurde wieder auseinandergerissen.
Es ist ein denkwürdiger Zaun aus ganz schwierigen Zeiten, also ein Objekt, das zeigt, was, glaube ich, niemand von uns auf der Agenda hatte, dass von heute auf morgen in Europa Zäune, Grenzzäune errichtet werden, Grenzen wieder geschlossen werden und die Menschen nicht mehr zueinander können. Und um diese Interaktionen, die unterbrochen sind, darzustellen, auch zu präsentieren, was bedeutet es für die Menschen in dieser Grenzregion, für die Interaktionen und auch das Rübergehen über die Grenze so selbstverständlich war, das war auf einmal unterbrochen.
Ja, über meinen Garten, den ich im Tegermoos habe, in der Schweiz, durften wir lang nicht hin. Das Gras stand so hoch. Ja, eigentlich bin ich schon erleichtert, weil mein Mann ist auch Schweizer und er hätte gern immer seine Schweizer Zeitung und der Garten natürlich.
Ein Glück, der Grenzzaun ist weg und die Grenzen zur Schweiz sind wieder offen. Gerda Binder ist Konstanzerin und erzählt eine der vielen Geschichten, die sich in den vergangenen Monaten am und rund um den ungeliebten deutsch-schweizerischen Grenzzaun abgespielt haben. Geschichten, die dann wieder durch Begleittexte, durch Fotos und Tondokumente lebendig werden, wenn der Grenzzaun erst einmal im Stuttgarter Haus der Geschichte einen würdigen Platz gefunden hat.
Vielleicht auch eingereiht in eine, dort sind auch noch andere Grenzzäune oder Zäune zu sehen, S21, andere Proteste auch zu sehen, Mut, Langenwil, all diese Themen. Und in diesem Kontext wird es dann gezeigt.
So Paula Lutum-Lenger. Für den Konstanzer Landrat Zeno Danner ist der Zaun, wenn er dann mal im Museum zu sehen sein wird, eher ein Mahnmal mit einer politischen Botschaft, was auch immer zukünftig passieren mag. Grenzen schließen, das geht gar nicht, selbst wenn ein böses Virus wieder aufmuckt.
Wir müssen gemeinsam und über die Grenzen hinweg die Pandemie bekämpfen oder ähnliche Situationen, wenn sie dann mal kommen, und sollten eben nicht an der Farbe des Personalausweises sowas festmachen.
Die Pandemie ist noch nicht Geschichte, aber der Grenzzaun zwischen Deutschland und der Schweiz, der sie eindämmen sollte, schon. Das war ein Bericht von Thomas Wagner. Und das war Deutschland heute für diesen Mittwoch. Am Mikrofon war für Sie Helene Nikita Schreiner. Und nach den Nachrichten hören Sie hier unser Bildungsmagazin Campus und Karriere. Heute mit einem Interview zu fairen Chancen für Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.